Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder hier, um von unseren Erlebnissen beim Spielen von Dark Souls zu erzählen. Wir erinnern uns, Dom Schott war auf dem Weg, sich verflucht, im verfluchten Zustand quasi, durch Blighttown zu kloppen, und jetzt sind wir gespannt. Wir sind gespannt, was sich dort ergeben hat, ja. Und ich bin sowieso gespannt, wie unsere Erfahrungen mit dem Level aussehen. Also, ich habe es letztes Mal schon erzählt, dass ich glaube zu wissen, und ich habe das selbstverständlich auch in der Zwischenzeit nicht nochmal nachgelesen, um mich zu vergewissern, aber ich glaube zu wissen, Blighttown gilt als einer der fiesen, einer der schlimmen Level. So, und darüber reden wir jetzt, ja, über den fiesen, schlimmen Level. Hallo Dom.
Ja, wir erinnern uns vor allem auch erstmal daran nochmal, dass ich mit 25.000 Seelen nach Blighttown aufgebrochen bin, die ich dem Bossgegner abgekämpft habe von den Tiefen oder was. Und ich dort dann vom Ogre gleich zweimal vom Trapez gewischt wurde und die weg sind. Das ist ja die eigentliche Ausgangssituation, die man sich auch immer wieder in Gedächtnis rufen muss, wenn man jetzt dieser heutigen Aufzeichnung lauscht, dem heutigen Update, wie es mir und uns ergangen ist. Eine Sache vorneweg direkt, die Menschen konnten es wahrscheinlich kaum abwarten zu erfahren. André hat gefragt, ob ich nicht zufällig einen Purging Stone die ganze Zeit im Inventar trage. Also einen Gegenstand, der gebraucht wird, um den Cursed-Status, den Verfluchtstatus zu entfernen, der mich aktuell, also offiziell die Hälfte, gefühlt aber 80% meines Lebensbalken einfach immer ausblendet und gar nicht erst zugänglich macht, stellte sich heraus, nein. Also so dumm war ich dann doch nicht. Es ist kein Purging Stone im Inventar gewesen. Niemals, zu keinem Zeitpunkt.
Das ist so doppelt schade. Sowohl für dich als auch für das Entertainment in diesem Podcast.
Also ich bin froh. Ich glaube, ich hätte in die Hauswand gebissen, wenn ich die ganze Zeit, also diesen Purging Stone dabei gehabt hätte. Ich habe auch echt mit pochendem Herzen, das weiß ich noch, und auch schwitzigen Fingerspitzen habe ich im Inventar rumgescrollt und gesucht und wollte es eigentlich gar nicht finden. Aber tatsächlich, da war keiner.
Na gut. Hast du denn meinem Flehen nachgegeben, Dom, und bist wieder zurückgelaufen, wieder durch die Tiefen raus, zurück zu dem blöden Händler, wo du dir einen kaufen kannst?
Bevor ich das beantworte, möchte ich eine Korrektur loswerden noch, dir gegenüber, aber auch den Menschen da draußen, die sich jetzt schon gewundert haben, was für eine Version des Spiels ich spiele, denn ich berichtete bei der letzten Aufzeichnung, dass während du die Tiefen verlassen hast durch eine Leiter, die ein riesiges Loch quasi die durch ein riesiges Loch geführt hat, habe ich davon erzählt, dass ich offenbar einen anderen Weg genommen habe. Das war gelogen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe denselben Weg nach unten genommen, wir haben den gleichen Weg gewählt. Genau. Dein Tipp war es, nochmal komplett zurückzulaufen, durch die Tiefen, den Ausgang nochmal zu finden, durch den ich reingekommen bin, und diesen Purging Stone irgendwo in diesem Burgareal zu kaufen. Habe ich nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich habe mir das nochmal vor Augen geführt, wie weit ich dafür laufen musste. Und ich habe mir gedacht, das mache ich nicht, weil mein Bauchgefühl sagte mir, das wird jetzt nur noch ein größerer Krampf, weil wenn ich auf dem Rückweg sterbe, dann lande ich wieder bei diesem Bonfire, und wenn ich dann angekommen sein sollte in diesen Untiefen, in der Stadt, und ich diesen Purging Stone mir gekauft habe und dann auf dem Weg in die Untiefen wieder sterben sollte, dann lande ich ja wieder irgendwo bei der Burg, wo ich mich sicherlich mittlerweile wieder ausgeruht habe. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich nie wieder aus diesem Loch rauskomme, und deswegen bin ich stur weiter vorwärts gegangen und habe den Purging Stone nicht gekauft.
Okay. Ich bin mal gespannt, ob das bei der Besprechung dieses Levels eine Entscheidung sein wird, die du bereust oder nicht. Ich hätte dringend dazu geraten. Es hätte ja auch zwei Möglichkeiten gegeben. Also entweder du machst dann zwischendrin in den Tiefen und in der Burg jeweils an den Bonfires Rast, für den Fall, dass du zwischendrin stirbst, damit du nicht wieder zurückgeworfen wirst. Aber du hättest ja auch auf Risiko spielen können, hättest sagen können, ich mache das nicht. Und hättest du dich da bis dahin durchgekloppt, hättest deinen Purging Stone gekauft, hättest dich von der nächsten Burgmauer gestürzt und wärst wieder beim Bonfire in Blighttown gespawnt.
Ja, das ist eine ganz kluge Überlegung, aber die funktioniert nur, wenn man mit einem unverbrauchten Dark Souls-Spieler agiert und operiert. Aber ich war ja in der Situation schon längst so abgefuckt. Also ich hatte gar nicht mehr diese, also auch mit Ruhepausen, gar nicht mehr diese emotionale Kompetenz und Kapazität, das nochmal auszuprobieren. Also überhaupt nicht. Ich saß da echt, hab mir gedacht, so, ne, ich hab da jetzt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Weg. Ich mach das jetzt stur. Wie keine Ahnung, der Stier, der die Mauer zu Jerusalem einrennen möchte, der Berühmte. So bin ich jedes Mal einfach nach vorne geprescht, hab mich abprallen lassen, hab's nochmal versucht, bis ich wieder vorwärts gekommen bin. Und es war ganz schlimm, also es war ganz schlimme Erfahrung, die ich da gemacht habe, davon werde ich heute erzählen. Aber, ne?
Okay. Naja, ich werde jetzt erstmal mit meiner Tonalität in eine ganz andere Richtung marschieren.
Ja, gerne.
Dann kannst du mit Entsetzen, ja, mit Vorentsetzen geweiteten Augen zuhören und danach von deinen Erfahrungen berichten. Ich habe nämlich auch, bin ja in Bleitown rein und habe dann gedacht, oh fuck, deinen Namen kennst du, davon hast du schon gehört, hier wird's wahrscheinlich kacke. Und ich habe ja auch erzählt, ich habe auch alle meine schönen Seelen, die ich von dem Gaping Dragon mitgenommen habe, alle 29.000, die habe ich schön verranzt, ja. Die sind auch alle direkt irgendwo im Eingangsbereich von Bleitown geblieben. Das ist so, wie als wären wir beide ins gleiche Casino gegangen und wirklich mit 0 Euro wieder da rausgekommen und sind froh, dass es nicht möglich war, vor Ort eine Hypothek aufzunehmen. Und dann bin ich aber dort ja an dem Bonfire angekommen. Nochmal zur Erinnerung, das ist ein, wenn man das Demon's Souls Remake kennt, dann erinnert einen das auch wahrscheinlich wie unseren den Chieftain-Level dort. Das ist halt auch alles voll von irgendwelchen wackeligen Holzgerüsten. Mich erinnern die immer an Baugerüste, die ich in Hongkong gesehen habe, als ich mal in Hongkong war. Da wird ganz viel so typische Baugerüste, die ja bei uns meistens aus diesen, ich vermute, das ist Metall oder vielleicht irgendeine Alu-Variante, keine Ahnung, auf jeden Fall werden die ja aus so Metall Bauteilen zusammengesetzt. Und dort werden sie häufig, damals zumindest, als ich dort war, aus Bambusgestänge errichtet. Und das sieht mega windig und wackelig aus. Und dann sind dort aber wirklich mehrstöckige Häuser teilweise fast umgeben von diesen Bambusgerüsten. Ich habe das damals, ich hatte einen Freund, der dort in Hongkong gelebt hat zu der Zeit, der hat auch erzählt, dass ständig Leute sterben, weil sie von diesen Dingern fallen oder weil da mal was zusammenklappt. Genauso wie es ja, glaube ich, auch bei uns so ist, dass das Hantieren auf diesen Baugerüsten zu einer der gefährlichsten Berufsgruppen zählt. Und da muss ich ständig dran denken in Bleitown, weil halt man ständig durch irgendwelche engen Passagen dort läuft und links und ist irgendwo mal meistens irgendein ganz schrecklicher Abgrund und ab und zu ist er auch mal rechts. Und dort sind genauso wie in diesen Chieftain-Levels auch so kleine Goblin-artige Gegner in Lendenschürzen oder eben diese großen Oger, aber alle sehr in so Kleidung primitiver Stämme gekleidet sozusagen. Und das Spiel will einem offensichtlich sagen, ja, das ist hier, ne, die Ecke, da leben halt sozusagen primitivere Kreaturen. Hast du mal geschaut, auf dem Schlüssel zu Bleitown steht auch, dass das so eine verseuchte Ecke ist, weswegen sogar die Bewohner von den Depths eine große Tür errichtet haben, damit ja nichts von da unten hochgekrabbelt kommt.
Ja, ich hab's gesehen und das ist ja auch etwas, was der Level direkt mit seiner Farbgebung schon verkündet. Du kommst da rein und nachdem du dich durch diese halbdunklen Untiefen gekämpft hast, wortwörtlich kommst du da rein und dein Monitor, dein Fernseher, was auch immer, erhält ja direkt in grünen Farben, da verschiedene Grünschattierungen springen dir da entgegen, was natürlich gelesen wird als irgendwas wird hier mit Gift los sein und diese Vermutung oder Befürchtung, die bestätigt sich ja auch schon nach den ersten paar Schritten in dieser Welt. Also ganz furchtbar.
Ja, ganz genau. Und jetzt bin ich also, am Anfang habe ich auch gedacht, so, shit, das geht ja los, da sind direkt, du hast das Bonfire und bei dem Bonfire gibt es eigentlich so maßgeblich, glaube ich, zwei Wege, ne? Einmal links, da geht's auch so direkt zu so Holzgerüsten und rechts geht's an einer Brücke entlang, beziehungsweise über das Fundament einer Brücke. Und bei dieser Brückenpassage, da kommen direkt Hunde, die aussehen, als wären es so Feuerhunde, also sind sie auch, die können Feuer speien und die haben so eine, als wären sie so aus Lava geformt, ne? So eine orange leuchtende Oberfläche. Und dass die Dreckstüllen, die haben mich am Anfang, haben die mich rasiert, aber ohne Schaum, Dom, War ganz furchtbar. Und das fand ich aber auch wieder ganz interessant. Ich habe dann so ein bisschen irgendwann, nachdem ich da zweimal ganz blöde abgefertigt wurde, dann habe ich natürlich zwei Dinge gemacht. Das ist die typische Dark Souls-Strategie, in Millimeterabständen vorrücken und einzelne Gegner immer versuchen raus zu isolieren, damit man bloß nicht gegen größere Mengen kämpfen muss. Aber zum anderen habe ich dann festgestellt, so, aha, dass die Tölen haben eine KI, die wartet darauf, dass ich mein Schild runternehme. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das anders war als bei den Hunden, die man vorher schon hatte. Es gab ja schon vorher auf dem Weg zu den Tiefen, vor diesem Capra-Demon, gab es ja auch schon so wilde Hunde, die dich angegriffen haben. Und da hatte ich eigentlich die Strategie, Schild hoch, Hund dagegen springen lassen, Hund totschlagen. Und das hat aber jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert, weil die blöden Tölen wollten nicht angreifen. Und dann, sobald ich aber mein Schild runtergenommen habe, dann sind sie auf mich losgegangen. Das musste ich erstmal schnallen. Aber das war eine super interessante, vermutliche Variation im Vorgehen der Gegner. Und aber nachdem ich diese erste Frustration überwunden hatte, dann lief es eigentlich ziemlich gut.
Och, André.
Ja. Und dann, Dom, dann habe ich festgestellt, dass ausgerechnet in diesem Level, da war der Buy-in sozusagen komplett. Ich war dann jetzt in dem Spiel so richtig drin. Ich fand, das Tempo des Spiels war nett. Ich war eingegroovt. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine gewisse Kompetenz über alle relevanten Systeme erlangt. Es gab immer noch Systeme, die ich nicht verstehe. Also, wir haben schon mal darüber gesprochen, wo die Humanity eigentlich ab und zu herkommt. Und du hattest ja mal die Theorie, dass das irgendwie kommt, wenn man zum Lagerfeuer zurückgeht oder so?
Ich glaube, es hatte was, ich habe da was erzählt mit, wie lange man in einem Areal auf sich aufhält und Gegner farmt und dann zum Lagerfeuer zurückkehrt.
Ja, sowas, keine Ahnung. Also ich kann mir immer noch, ich glaube, die ist manchmal da, wenn man bestimmte Gegner besiegt und den Rest, den findet man halt eben in Form dieser Collectibles, aber ich wüsste sonst, besser könnte ich es immer noch nicht erklären. Aber was ich halt feststelle vor allem ist, dass ich mich inzwischen mit den Mängeln des Spiels arrangiert habe. Also ich hab halt einfach die Besonderheiten, sage ich jetzt mal, der Kamera zum Beispiel und sowas. Ich weiß jetzt, ich habe gute Kompensationsstrategien entwickelt, damit sie mich meistens nicht mehr so abfuckt, wie das am Anfang noch gewesen ist. Und habe so das einfach mal einen Frieden damit gemacht, ne? Du kannst ja meistens sozusagen, also gibt es ja sogar auch manchmal als so eine blöde Empfehlung, die einem in der Situation dann nicht hilft. Ja, wenn dir einer Unrecht tut, hast du ja die Wahl. Du kannst ihm das ewig nachtragen, bis er dieses Unrecht irgendwie beseitigt oder wieder gut gemacht hat, oder du lässt es einfach gut sein. Du kannst einfach sagen, naja, was soll's, ja, vergeben und vergessen oder ist mir jetzt einfach mal wurscht und mach's einfach weiter. Und ich bin jetzt bei Dark Souls einfach emotional, ja, an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, so, was soll's.
Ja, also ich gratuliere. Also du führst ein besseres Leben als ich an der Stelle. Vor allem apropos Stelle, du beginnst deine Erzählung an, also wie selbstverständlich an einem Ort, zu dem ich erstmal hinkommen musste. Denn dieses Bonfire, von dem du erzählst, das ist ja nicht zu Beginn gelegen von diesen Blighttown, sondern das ist ja, ich sag mal, nach dem ersten Viertel vielleicht kommt dieses Lagerfeuer. Da muss man erstmal hinkommen. Und das ist ja schon, wie bist du da einfach, war das für dich so einfach, dass du das nicht mehr erzählt hast? Hast du dich einfach durch diese, da stehen ja ein paar Orks oder Oger, wie auch immer, auf dem Weg. Es gibt diese Blasrohrschützen auf dem Weg. Es gibt die Architektur, die, wir haben sie ja schon beschrieben, in diesem Level extrem verwirrend ist und konfus und man muss diesen Weg erstmal dorthin finden. Bist du da einfach so durchspaziert oder wie?
Ja, habe ich jetzt ein bisschen vorgespult, weil ich das letzte Mal ja schon erzählt habe, wie ich dort meine Seelen vom Endgegner verloren habe.
Genau, aber der Rest war dann
Sichtweite von diesem Bonfire.
Ach ja, okay.
Mhm. Und dann, nachdem ich es halt auch im zweiten Anlauf nicht geschafft habe, also quasi nachdem ich meine Seelen verranzt hatte, dann ging es vergleichsweise flott, vielleicht bin ich da auch noch mal gescheitert dazwischen oder sowas, aber das war dann wirklich nicht mehr viele Anläufe und dann bin ich bei dem Bonfire gelandet. Das ist ja auch manchmal wirklich so, wenn du viele Seelen im Gepäck hast, dann ist auf einmal der Leistungsdruck so hoch und dann wirst du zittriger. Während wenn du nur 50 Seelen dabei hast, dann denkst du dir häufig, ja, ist egal, wenn ich verrecke, verrecke ich halt, who cares, ja, dann muss ich vielleicht den Weg noch mal zurücklegen und ja, auch das kann extrem nerven und frustrieren, wenn man dann halt so diesen ersten Weg wieder zurückrennen muss. Gerade da zum Beispiel, da startest du dann ja wieder bei dem Lagerfeuer, das in diesen Tiefen ist. Mhm. Und den ersten Weg bis zu der Leiter, die in diese Zisterne Richtung Blytown runterführt, das rennst du ja nur noch durch, das kämpfst du ja nicht mehr. Genauso wie bei Endgegner-Konfrontationen. Da rennst du meistens dann nur noch durch diese Gegnerhorden durch, weil du nicht den Bock hast, jetzt noch mal eine Viertelstunde irgendwelche Kämpfe auszufechten und vielleicht auch noch mit weniger Energie am Ort des Geschehens einzutreffen. Und das macht dann aber die Anreise zu dem Ort, wo es dann wieder ernst wird und du wieder anfängst, richtig zu spielen, macht's nur umso nerviger.
Ja, also ich deswegen habe ich da nochmal so zurückgespult, weil für mich war das natürlich eine ganz, also ein ganz zentraler Erlebnispunkt, um es mal neutral zu formulieren, von diesem Tagebuchabschnitt hier. Denn wie gesagt, man darf nicht vergessen, ich bin die ganze Zeit cursed. Ich habe eine Fehlertoleranz auf meinem Weg durch diesen Level von exakt einem Schlag. Egal welcher Gegner mich trifft, wenn er mich einmal trifft, bin ich tot. Und das ist den Spielraum, den ich habe. Das heißt, ich spiele es im Grunde auf dem Niveau eines Speedrunners, der versucht, unberührt da durchzukommen, um seinen Rekord nicht zu brechen, seinen Zeitrekord. So darf ich mich nicht berühren lassen, weil ich dann weiß, ich bin ja sowieso Game Over und muss neu starten. Und das ist hart. Und das ist schon mal so die Grundlage für meine Frustration gewesen, weil das dann wirklich, wirklich schwierig ist. Plus, es gibt diese Blasrohrschützen und was das Gemeine daran ist, und das ist wirklich auch wieder ein Grund, wo ich sage, das ist scheiß Design. Also mich macht das so wütend, wenn ich weiß, da draußen gibt's Leute, die sagen, das Spiel ist genial. Es finde ich, das ist nicht, also das werde ich in meiner zusammenfassenden These nach diesem Tagebuch nochmal alles genau vortragen und aufschlüsseln. Damit müsst ihr jetzt erstmal für den Moment leben. Jedenfalls, diese Blasrohrschützen, die vergiften einen ja, wenn sie auf einen schießen. Ich glaube, sie haben so, die staggern dich so, da gibt's vielleicht, ich glaube, sie müssen dich zweimal treffen oder dreimal, bei mir zumindest, und dann ist deine Giftanzeige voll und dann bist du vergiftet. Und das Gemeine ist, was ich so grundlos fies finde und auch einfach nur gemein, das ist das Wort, das ist eine andere Art von Gift als das, was ich bisher im Spiel kannte. Da habe ich auch dir, André, eines Nachts hörbar, glaube ich, entnervt geschrieben, dass ich nicht verstehe, warum ich nicht mein bisher erprobtes Gegengift-Gras schlucken kann, um diese Giftanzeige wieder rückgängig zu machen. Und dann sagtest du mir, was vollkommen richtig ist, das ist ein anderes Gift. Oder haben die einfach ein anderes Gift, wofür du ein anderes Kraut brauchst? Und das ist ja nicht nur als sich erstmal nervig, sondern es eröffnet ein zweites Problem, was sich zu meinem Cursed-Status noch dazu gesellt, nämlich das Wissen, dass das Kraut, das ich da benutzen muss, um diese Heilung auszuführen, das ist ja begrenzt. Ich habe davon nicht unendlich viel und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, wo ich das herbekomme. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sterbe, weiß ich nicht nur, ich muss nochmal alles neu machen ab dem Anfangspunkt, sondern ich habe wieder einen Versuch weniger und die Anzahl der Versuche ist für meinen Status als Verfluchter begrenzt. Denn ohne dieses Heilgiftgras muss ich da gar nicht mehr durchgehen, weil ich das einfach nicht schaffen würde, das wusste ich schon. Und das war die Ausgangssituation, die für mich diesen Abschnitt von den Untiefen bis zu dem ersten Bonfire zu einer Qual gemacht hat, zu einer Qual. Für mich hat sich zum ersten Mal in meinem gesamten Leben, das ich mit meinen Videospielen hier schon verbringe, das Gefühl eingestellt, dass ich keinen Bock mehr auf das Medium habe. Diese Energie, ich habe richtig gemerkt, wie mir das Spiel die Lust und Laune und Energie rausgezogen hat und ich keine Lust mehr hatte, auch nur eine Sekunde an der Konsole zu verbringen. Also wirklich ein ganz tiefes inneres Gefühl. Ich konnte in den kompletten nächsten Stunden immer nur in kurzen Sessions spielen, weil ich gemerkt habe, dieses Spiel nimmt mir die Lust am Medium, weil es einfach in so vielerlei Belangen, finde ich, nicht gut designt ist, unfair ist, fies ist und mir einfach absolut keinen Spaß oder Befriedigung bereitet. Und das waren die Gedanken, die ich hatte auf dem Weg zum ersten Lagerfeuer. Und soll ich dir mal sagen, wie ich da hingekommen bin, André? Soll ich es dir mal sagen?
Ja, wir müssen da kurz, aber so, erstens, ja, ich habe auch schon ein großes Mitgefühl, wenn ich diese Beschreibung höre. Hm. Ja. Aber du sitzt doch schon so ein bisschen wie ein Mönch, der sich selbst geißelt in einer Kammer und sagt, autsch, du Scheißspiel, Autsch, warum hast du denn nicht auf mich gehört? Gerade wenn du noch am Bonfire in den Untiefen bist, wieso bist du nicht zurückgegangen?
Der Rückweg ist lang, das ist ja nicht so, als würde ich da ins Nachbarhaus. Ja,
aber der ist kürzer als 15 Mal, dich von den Blasrohrheinis umbringen zu lassen und dann dein schönes Blooming Purple Moss, das du brauchst, ja, gegen Toxic, zu verbrauchen.
Ja, das weiß ich doch nicht. Also ich habe von dir nur die Info bekommen, um jetzt mal die Schuld langsam auf dich abzuwälzen. Nee, Quatsch, aber was ich ja wusste war, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder der Rückweg von dir angeraten, aber oder vorwärts gehen. Und ich hatte halt gehofft einfach, wenn ich vorwärts gehe, dass ich an einen Punkt komme, wo man halt, keine Ahnung, auch mal vielleicht so einen scheiß Stein findet oder so zum Heilen des Fluchs. Weil dieser Rückweg, wie gesagt, der erschien mir sehr, sehr schwierig und noch frustrierender, weil ich den kompletten Weg zurücklaufen muss und ich ja weiß, ich muss ja auch wieder zurückgehen. Und das ist so, nee. Also das wollte ich nicht, das war mir zu schwer, weil wie gesagt, dieser Curse-Status, der hat ja auch null Fehlertoleranz für mich in diesem Level gehabt. Ich habe ja ein bis maximal zwei Schläge frei, egal bei welchem Gegner, dann bin ich hinüber. Und das auf dem Rückweg dann auch noch zu erleben, das ist ja noch schlimmer. Und da habe ich mir gedacht, so wenn, dann gehst du wenigstens voran.
Aber Dominik, hast du mal in dein Inventar geschaut? Du hast dort ja auch jetzt ein Sammelsurium an verschiedenen Gegenständen, ja, die du bislang nicht benutzt. Also du könntest dir ja auch zum Beispiel erstmal die schwerste Rüstung anziehen, die du hast, und dann rennst du einfach zurück. Und dann verträgst du auch zum Beispiel mehr Schläge.
Aber André, das sind ja jetzt hier Kindergarten-Ratschläge. Das sind ja Dinge, die mache ich schon seit unserer dritten Aufzeichnung. Trage ich den Panzer in diesem Spiel. Und das ist schon, also ich habe auch schon.
Aber dann kannst du doch in den Tiefen nicht so wenig einstellen.
Ja, ich kann dir mal ja Videos zeigen, die ich aufgenommen habe nachts um 4.
Ja, aber du bist ja immer noch Blighttown gerannt, hast du gesagt.
Ja, pass mal auf. Ich habe auch mit den Rüstungen experimentiert übrigens. Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, dass das Spiel das anbietet. Ich habe auch im Laufe meines Abenteuers ja schon einige Rüstungssätze gefunden. Und die unterscheiden sich natürlich nicht nur optisch, sondern die bieten auch unterschiedliche Resistenzen gegen die verschiedenen Angriffsarten. Das ist ja schon cool. Und ich habe dann sogar Rüstungen angezogen und mit denen experimentiert. Manchmal mit denen ich schneller wurde, manche mit einer erhöhten Resistenz gegenüber Giften und Toxinen. Ich habe verschiedene Ringe anprobiert. Das war wie, als wäre ich in so einem Schmuckladen zu Besuch am Samstagnachmittag. Aber es hat nichts gebracht. Also das müssen wir einfach uns alle mal jetzt auf die Stirn schreiben und dem Dom glauben. Es ist nicht einfach, mit diesem Cursed da rumzulaufen.
Okay, also ich war ja auch zwischenzeitlich mal kurz cursed und so. Also du musst aber dann echt im Vergleich zu mir unterlevelt in diesen Abschnitten gewesen sein. Also, weil bei mir, ich habe nicht so viel Schaden gefressen. Und ich habe der Beschreibung nach eine schlechtere Panzerung als du, weil ich ja immer auf Agilität ersetze. Meiner muss schnell springen und ausweichen können. Sobald der anfängt langsam zu rollen, ist die Rüstung passé oder auch die Waffe.
Also, ich bin nicht in Stimmung für Fehleranalyse, vor allem nicht, wenn die Fehler bei mir liegen.
Es geht ja nicht mal so sehr um Fehler. Ich hatte ja schon mal die These in den Raum gestellt, dass dein gutes Vorankommen dank Glück beim Waffendropping vielleicht auch eben der erste Curse, ja, der erste Fluch ist, der dich in diesem Spiel ereilt hat, unwissentlich.
Ach, das ist doch Quatsch. Nein.
Das nee. Angstgrinding, das hat dir gefehlt, Dom. Ja, hättest du wie ich um dein Leben zitternd einfach aus Sicherheit noch Level drauf geschafft, dann wäre das anders abgelaufen.
Ja, also ich glaube, um dem vielleicht noch was hinzuzufügen, ich glaube, ich habe vor allem sehr viel Punkte in Stärke gepackt. Das habe ich von Anfang an gemacht, allein um an dieses Schwert ranzukommen. Und ich glaube, dadurch fehlten mir so ein paar Punkte in der Gesundheit. Aber also trotzdem, also das ist einfach, das war einfach schlimm. Ich möchte aber jetzt viel lieber darauf hinaus, wie ich jetzt zu diesem Feuer es geschafft habe. Möchtest du raten oder soll ich es einfach direkt sagen? Zu diesem ersten Bonfire in den Blighttown.
Bist du irgendwann doch durchgerannt? Ich vermute, du hast die Strategie entwickelt, den Kämpfen auszuweichen, wenn die Fehlertoleranz so niedrig ist.
Exakt. Ich bin schreiend durchgerannt. Nachts um 2 saß ich hier, ich habe geschrien, also wirklich ohne Witz, bin komplett durchgerannt. Habe dann beim Rennen auch gemerkt, übrigens, nur noch mit 2 von diesen Toxinkräutern im Gepäck. Also ich wusste, wenn ich das hier nicht schaffe, dann muss ich dieses Projekt hier beenden, keine Ahnung. Und ich bin schreiend durchgerannt, habe auf dem Weg übrigens auch gemerkt, gemerkt, dass ich mit einer schweren Rüstung viel weniger Ausdauer natürlich habe und musste dann dazwischen immer so rollen und mal stehen bleiben, die Ausdauer wieder aufladen. Dann habe ich so einen Buffgras geschluckt, was meine Ausdauer vorübergehend stark erhöht. Und so habe ich mich da durchgetrickst und bin da durchgesprintet und hab's dann bis zu dem Lagerfeuer geschafft. Und also die Erleichterung, die sich da eingestellt hat, das war natürlich diese berühmte Dark Souls-Erleichterung, aber Glücksgefühle waren da null, weil ich natürlich auch gesehen habe, ich bin ja nicht am Ausgang von diesem Level, sondern ich bin jetzt quasi am Dorfplatz angekommen. Jetzt geht's ja eigentlich erst los in diesem Level und da, also da kam mir schon wieder die Galle hoch. Also das ist einfach nicht schön gewesen. Es war wirklich nicht schön.
Oh Gott, ja, ich meine, ja, wie du schon richtig
sagst. Ja, und vor allem,
Elend geht ja jetzt erst richtig los.
Ja, vor allem, guck mal, was dann auch war, das muss ich auch noch hinzufügen. Diese Stelle, die ist ja wunderschön eigentlich. Dieses Lagerfeuer ist auf diesem Brückenabschnitt. Und man kann von dort aus wirklich gucken, wo du hergekommen bist und wo du auch noch hin musst. Diese Architektur, die zeichnet sich schon quasi in den kommenden Metern ab. Du weißt, wo du noch hingehen musst. Und das war der Moment, wo ich dann am Lagerfeuer dort stand und mich umgeguckt habe und noch an deine Worte und dachte und mir dann selber dachte, jetzt ist es zu spät, um zurückzugehen. Also spätestens jetzt habe ich keinen Bock mehr, nochmal diesen Weg zurückzurennen und mir diesen Purging Stone zu kaufen. Jetzt muss ich vorwärts gehen. Und das war auch nochmal so ein ganz besonderer Moment.
Oh, je, oh je. Ja, ich weiß. Dann habe ich angefangen zu sagen, es gibt ja noch einen Hinterausgang sozusagen bei Blighttown, dass man da vielleicht dann wenigstens nochmal die Abzweigung nehmen sollte. Aber ich fand den Level dann hinterher, ja, so schrecklich das jetzt auch sein mag, ich fand den eigentlich echt ganz cool, eben weil das alles, die ganze Art und Weise, wie das strukturiert ist, mit diesen ganzen Holzverschalungen, die da in irgendeine riesige Höhle reingebaut sind, das wirkt so geil wackelig und das unterstreicht so schön die Bedrohung dadurch, dass du auf schmalen Wegen in der Nähe eines Abgrundes häufig unterwegs bist, wo du auch dann mit dieser Ausweichhechtrolle irre aufpassen musst. Und manchmal, wenn du von irgendeinem Gegner überrascht wirst oder wenn ein Kampf gerade sich irgendwie überraschend ungünstig entwickelt, dann kommt es ja manchmal zu so kleinen Paniksituationen und dann muss man ständig, oder so ging es mir, diesen Reflex unterdrücken, sich mit einer Hechtrolle aus der Affäre zu ziehen. Weil das eigentlich schon so etwas ist, das ist eine für mich recht bewährte Taktik, dass ich da sitze und denke so, okay, ich krieg gerade hier irgendwie aufs Maul. Jetzt mal zwei Hechtrollen rückwärts und dann hast du vielleicht genug Distanz, um dir mal schnell so eine Estusflasche reinzudrücken. Und da muss man jetzt auf einmal sehr aufpassen. Aber der Abschnitt war in der Hinsicht auch recht lehrreich, weil ich dort die Strategie an sich war mir schon bekannt, aber das habe ich dort erheblich perfektioniert und das hat mir dann im weiteren Spielverlauf gute Dienste erwiesen, nicht zurück wegrollen, sondern quasi auf den Gegner zu und um ihn herum, um ihn herum zu rollen und auf einmal in seinem Rücken zu stehen.
Ach, das mache ich schon sehr längst. Nützlich. Das mache ich schon längst.
Ich kannte das, ich habe das nur, glaube ich, dort erst so richtig einstudiert.
Ja, also diesen Level thematisch finde ich den auch beeindruckend, weil du hast ja schon gesagt, der überträgt das Thema, diese wackelige Architektur auf die Spielmechaniken. Es gibt da ja auch so kleinere Abschnitte, wo sich auch mal der Untergrund so mitbewegt. Du balancierst über eine Planke und die bewegt sich dann so ein bisschen und du denkst so, wow, wow, wow. Und du merkst richtig, wie dir so der Boden so deinen Füßen so ein bisschen weggezogen wird. Das ist cool, das hat mir auch gefallen. Aber was mir halt nicht gefällt, was man hier in dem Level, finde ich, da mal wieder ganz deutlich gemerkt habe und später übrigens dann noch umso mehr, dass hier halt wieder so Gegner einfach nur platziert wurden, um dir in den Arsch zu treten. Das ist nicht so, dass du irgendwo reinkommst und du erwischst zwei Feuerhunde dabei, wie sie irgendwie miteinander herumtollen oder irgendwie die Aussicht begutachten. Nö, die stehen da einfach und gucken schon in deine Richtung und warten nur darauf, dass du in ihre Triggerreichweite kommst und dann stürmen die auf dich los. Und wenn es so für mich ersichtlich wird, dass hier der Designer einfach nur die Figuren so platziert hat in diesem Level, dass sie mir maximal in den Arsch treten können, das nervt mich halt einfach. Das ist einfach nicht meine Art Spiel, ey. Vor allem nach diesem Lagerfeuer, wenn du dann um die erste Ecke gehst und dann an dieser Brücke weiterläufst, da sind nicht nur die beiden Feuerhunde, übrigens finde ich auch wieder furchtbares Game Design oder vielmehr Character Design, die sehen aus wie kleine Wienerchenwürstchen, aber die haben einen so mächtigen Feuerangriff, der einfach nicht zu erahnen ist, das überrascht dich vollkommen. Steht in deinem Rücken quasi, wenn du auf diese Brücke gehst, nochmal so ein Typ, den du vorher schon die ganze Zeit bekämpft hast, so ein ganz normaler Typ mit irgendeiner Waffe, und der schlägt dir dann in den Rücken. Und der steht da halt wirklich nur, weil du ihn nicht sehen kannst am Anfang, nur um dich abzufacken. Und das sind so viele Dinge, auch diese Blasrohrkämpfer, da war die einzige Hoffnung für mich, nachdem du mir dankenswerterweise das verraten hast, dass die nicht mehr respawnen, wenn man sie weghaut. Also das war für mich so schwer, auch da wieder durchzukommen. Das war kein Spaß. Ich habe dann auch so eine Rüstung gefunden, irgendwie, die mir Resistenzen gegeben hat gegen Gift und sowas. Irgendwie, weiß nicht, wie sie heißt, Shadow-Rüstung oder sowas. Die hat halt gar nichts gebracht für mich. Also die hat kaum einen Unterschied ausgemacht. Ich fühlte mich auch hier wieder nur schlecht behandelt, sag ich mal.
Es ist echt hart. Also man merkt schon, also die Linse, durch die man dann diese Erfahrung hinterher mitbekommt, ist schon jetzt sehr stark gefärbt davon auch, wie das bei uns gelaufen ist.
Ja, der Curse-Moment war zentral, ja.
Ja, der Curse-Moment, aber wahrscheinlich auch so schon eigentlich so ein bisschen die Progression vorher, wobei das vielleicht nicht so stark ins Gewicht gefallen wäre, nee. Keine Ahnung. Aber es ist schon klar, dass du da jetzt in einer Situation gelandet bist, die halt echt auch wirklich viele Faktoren ineinander vereint, ne? Also vielleicht einfach wenig Health grundsätzlich und dann auch noch mit diesem Cursed-Status geschlagen. Das ist natürlich, da bist du halt super verwundbar. Und jetzt hast du natürlich all deine offensive Power noch mitgebracht, aber deine Fehlertoleranz ist unter einen Schwellenwert gesunken, der es jetzt natürlich echt brutal hart macht. Also.
Exakt. Also ich spiele dieses Spiel, und das sage ich jetzt auch mal ganz selbstbewusst, ich glaube, man kann es nicht sich viel schwerer machen. Es ist wirklich, ich habe ja ehrlich, also wirklich nur ein bis höchstens zwei Schläge, je nach Gegnertyp, Fehlertoleranz, danach bin ich weg. Und das ist halt, finde ich, für jemand, der zum ersten Mal Dark Souls spielt, also ich lass mal noch offen, wie weit ich gekommen bin, aber jeder Schritt nach vorne, den ich schaffe, ohne zu sterben, das ist eigentlich schon ein krasser Triumph, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön gut.
Ja, aber stell dir mal vor, wie es sein wird, wenn du dann diesen Cursed-Status hinterher los wirst.
Mhm.
Ja, wenn die Fesseln auf einmal von deinen Händen abfallen und du auf einmal wieder springen kannst und laufen und singen.
Mhm.
Da werden auf einmal all die positiven Emotionen kommen.
Hm? Ja.
So perspektivisch. Das ist ja immer gut. Licht am Ende des Tunnels ist doch Licht am Ende des Tunnels. Ja, also ich habe auch, also diese Blasrohrschützen, das sind dumme Schweine. Also dieser Toxic-Effekt ist halt vor allem bitter, weil im Gegensatz zu Poison macht es halt brutal viel Schaden.
Ja.
Ja, also das ist die richtige Schweinerei. Am Anfang, ich habe das auch nicht geschnallt, dass das jetzt ein so kategorischer Unterschied ist zwischen diesen Statuseffekten, aber das kriegst du ja dann schnell mit. Nur das Spiel sagt dann so, hier, guck mal, jetzt schau mal deiner Lebensenergie zu, wie die weggeht, und du denkst dir so, what? Und dann bin ich auch dazu übergegangen zu sagen, okay, in diesem Run geht's nur drum, mindestens einen von diesen Blasrohr-Heinis totzuschlagen, und dann ist das ein Sieg. Dann ist das erfolgreich gewesen, weil beim nächsten Mal ist einer weniger, und das mache ich jetzt einfach so lange, bis die weg sind. Bei den Hunden übrigens, kleiner Widerspruch, die stehen dann nicht, die patrouillieren. Und wenn du anfangs zum Beispiel einfach länger wartest, bevor du dorthin gehst, dann sind die auch an einer anderen Position. Aber klar, also dass die Gegner dazu platziert sind, dass sie an einer bestimmten Stelle jetzt auf dich losgehen oder sowas, das ist ja erstmal normal. Und da musst du halt auch zum Beispiel den komischen Goblin-Hand, der da vorne steht, den lockst du am besten weg, damit du dich mit dem nicht auch noch beschäftigen musst. Und ja, ich fand übrigens den Feuerangriff nicht überraschend. Ich finde, den Gegnertyp siehst du und du weißt, es ist ein Feuergegner.
Aber der Kegel und der Schaden, also auch da wieder der Cursed wahrscheinlich ein Faktor, aber einmal im Feuerkegel gestanden, tot.
Ja, das ist echt deine spezielle Situation. Ja. Also, und auch wieder abhängig natürlich davon, ne? Es gibt ja auch da wieder Gegenstände, die vielleicht deine Feuerresistenz ein bisschen verbessern. Das ist nicht unbedingt das, was du in dem Level anziehst, aber.
Ich hatte einen Drachenschild und Rüstung mit Feuerresistenz extra angezogen und geguckt, ne, keine Chance, einmal im Feuerkegel drin gestanden, weg. Und klar, also natürlich, die Gegner stehen da, um einen zu ärgern, aber was ich halt immer so doof finde, grundsätzlich jetzt genreübergreifend und spielübergreifend, wenn du halt wo reinkommst und siehst, die stehen da jetzt einfach nur und warten, dass du in die Triggerzone reinkommst, ob sie jetzt patrouillieren oder nicht, das finde ich immer doof. Ich möchte das Gefühl bekommen, die leben hier gerade ihr Leben, wie auch immer das aussehen mag, und ich störe jetzt hier und jetzt greifen die mich an. Aber hier wird mir immer wieder, und da gibt's ja dann noch ein paar andere Beispiele, die noch offensichtlicher sind, da wird mir einfach vor Augen geführt, nö, wir geben uns nicht mal Mühe, hier sowas wie einen Alltag in Blytown aufzubauen, sondern die stehen hier einfach und die warten auf dich. Und dann kommen die auf dich zu. Die haben keinen anderen Sinn im Leben, als dich fertig zu machen. Und das ist halt einfach, das ist halt kein schönes Gefühl.
Na gut, ich meine, das ist halt einfach so ein klassisches Spiel, das jetzt da in dem Punkt, glaube ich, nicht so viel Wert drauf legt. Aber das hast du echt häufig.
Ja, also aber das macht ja nicht besser, weil es häufig ist, ne?
Also weiß ich nicht. Also es gibt halt Spiele, die sind Spiel, und es gibt Spiele, die versuchen jetzt irgendeine Art von Weltensimulation und dann keine Ahnung. Aber ich meine, wenn du jetzt darüber nachdenkst, weißt du, macht es Sinn, dass da die Banditen bei Witcher im Wald rumstehen den ganzen Tag? Ich glaube, da wirst du überall sehr schnell an die Grenzen der Illusion stoßen. Auch wenn es jetzt hier vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist.
Mhm. Also, na gut,
das Ding ist ja wirklich, dass das jetzt so ein Fall ist, wie in einem von Rollenspiel aus, keine Ahnung, 1990 oder sowas, dass du auch irgendwo, naja, also das ist nicht das Gleiche wegen diesem Curse-Ding, aber es ist so, als hätte man sich so da wie damals, wo man sich verskillen konnte. Da konntest du dich ja auch, wenn du einfach, keine Ahnung, gedacht hast, du schmeißt mal alles in den Charisma-Wert rein oder so, konntest du dich auch in eine Situation manövrieren, in der es fast aussichtslos war, weiter nach vorne zu kommen. Teilweise sogar in noch eine viel größere Sackgasse, als es bei Dark Souls möglich ist, weil ja dort immerhin noch das Grinding seine rettende Hand ausstreckt sozusagen. Und mir ist schon klar, dass das Grinden in deiner Situation gerade auch nicht leicht fällt, dass du dafür eigentlich auch noch mal in einem etwas einfacheren Bereich sein müsstest.
Aber der Vergleich, der ist ja nicht so zutreffend, weil dieses Curse wurde mir ja fremd auferlegt. Da hatte ich ja keine, es war ja keine Entscheidung, die dahinter stand.
Das ist richtig, aber deine Stärke-Investitionen zum
Beispiel. Naja, also ich bezweifle immer noch ganz dolle, dass das überhaupt noch ein Faktor spielt, wenn ich durch den Fluch
kann nicht alleine nur das Curse sein, was du
beschreibst. Ja, hallo, na klar, also ein Schlag, bin weg, also.
Nee. Ich bin, wie gesagt, du hast nicht genug Feigling in dir gehabt vorher, ja. Hättest du einfach, ja, schön gegrindet, wie das Papa André gemacht hat, ja, um jeder unzumutbaren Herausforderung gleich im Vorfeld sozusagen schon mal ein paar Level Puffer entgegenzusetzen, ja, dann würden wir hier schon mal ein anderes Gespräch führen.
Also ich fühle, als wäre, würde die Schuld auf mich gelastet werden zugunsten des Spiels und des Designs, damit gehe ich nicht komplett mit, aber also.
Ich wollte nur ein Gegengewicht anbieten. Ja. Ich kann verstehen, dass man sagt, dass es überhaupt möglich ist, dass man so in die Scheiße geritten wird und die einzige Heilung wäre gewesen, auf den klugen, weisen Ratschlag anderer Mitpodcaster zu hören. Ja, also. Da kann man schon sehr stark drüber diskutieren, ob das gutes Game Design ist.
Naja,
also. Ich sag nur aber, das ist jetzt vielleicht nicht allein auf das Spiel auszulagern.
Naja, also die Gewichtung, über die können wir noch im Laufe des Abenteuers immer mal wieder diskutieren, aber also für mich schlägt die Waage ganz deutlich in eine Richtung aus. Aber vielleicht bin ich auch noch zu nah dran, das räume ich vielleicht ein. Aber ich finde, dieses Spiel ist insgesamt einfach viel zu gut durch die Presselandschaft gekommen. Also der Leumund, den dieses Spiel hat, der wird von Menschen getragen, die, finde ich, das Spiel aus falschen Gründen hochhalten. Aber vielleicht kann man darüber nochmal abschließend sprechen, wenn ich auch den Rest des Spiels gesehen habe.
Ja, außerdem wäre erstmal diese Prämisse noch zu prüfen. Ich weiß nicht, wie die Beurteilungen von Dark Souls damals tatsächlich ausgesehen haben.
Ja.
Also hat es damals wirklich jetzt irgendwo hervorragende Wertungen bekommen oder ist sein Mythos sozusagen über die Zeit gewachsen? Also ich würde jetzt auch nicht da sitzen und sagen, das ist jetzt aber mal ein ganz glasklarer 90%-Titel oder sowas, weil es dafür halt einfach noch viel zu viele von diesen anderen Mängeln hat, die ich inzwischen zu kompensieren und zu ignorieren gelernt habe. Das heißt aber nicht, dass die weg sind. Das heißt nicht, dass sich die Kritik an sowas wie Kamera oder auch eben Clipping und ähnlichen Dingen jetzt so komplett in Wohlgefallen aufgelöst hätte. Sondern ich habe inzwischen sozusagen einfach nur meinen Frieden damit gemacht und ich komme damit bis auf wenige Momente eigentlich aus. Aber zum Beispiel immer dann, wenn es dann doch wieder passiert, dass die Kamera zum Beispiel einfach nur ein dummes Arschloch ist oder sowas, dann regt sie mich auch sofort wieder sehr auf. Ja, die Abstände dazwischen sind nur inzwischen erheblich größer geworden.
Wollen wir mal ein paar Schritte noch weitermachen, weil ein bisschen was ist noch passiert.
Ja, unbedingt. Findest du nicht auch zum Beispiel, wenn wir jetzt so, also das, wir haben jetzt über das Umgebungsdesign, aber was ich auch toll fand, ist, es ist Blighttown, da wird ja zunehmend widerlicher. Und wir haben schon drüber gesprochen, dass das Spiel diese coolen Ragdoll-Effekte hat, die eigentlich bislang eher so ein bisschen positiv aufgefallen sind. Ja, da war irgendwie, eben gerade war dieser schwarze Ritter noch diese tödliche Bedrohung, außer wenn er neben deinem Lagerfeuer kampiert und den Nacken eifrig dem Schwert entgegenhält, ja. Und dann hast du ihn aber besiegt und dann ist er nur noch dieses nutzlose, leblose Bündel, das du eigentlich durch den Level treten kannst, wenn du das möchtest. Kleine Anekdote am Rande, mein Bruder und ich haben ja zusammen Demon's Souls gespielt und es gibt sowohl in Demon's Souls als auch in Dark Souls gibt es diese Kristallechsen, die droppen besonders seltene Crafting-Materialien. Und das sind so eben so kleine Salamander, die so mit so Kristallen besetzt sind und die leuchten im Spiel, um kenntlich zu machen, dass das jetzt hier so ein cooles Bonusviech ist quasi. Und die heißen bei uns, frag mich nicht wieso, das sind die Kristallthunfische. Und der Kristallthunfisch, ja, weil er so selten ist, ist eine bedrohte Art und deswegen ist jeweils der andere, der nicht spielt, immer total entsetzt, wenn ein Kristallthunfisch erschlagen wird. Und ich habe dann also angefangen, meinem Bruder Videos zu schicken von der Switch, wo ich erlegte Kristallthunfische von der Brücke runter trete oder so eine Treppe runter, wo ich sie dann auch so runter floppen mit dieser Ragdoll-Physik. Auch dafür ist diese Ragdoll-Physik hervorragend, ja, um das nochmal zu unterstreichen. Man fühlt sich selber schlecht, wenn man das macht und den leblosen Körper dieser kleinen Salamander durch die Gegend tritt. Ja, aber es ging um die Schockwirkung. Egal, auf jeden Fall. Und in Blighttown gibt's ja diese komischen Spinnengegner. Ne? Das sind so spinnenartige Wesen, so ein fetter, gedrungener, mittlerer Körper. Und dann lauter eher filigrane Beine links und rechts. Die sind halt schon vom Anblick her so, hä? Und die bleiben mit dieser Ragdoll-Physik ständig an dir hängen. Und dann ziehst du die auf einmal, dann hängt so ein Spinnenbein an deinem Fuß und die ziehst du hinter dir her. Und das ist so widerlich. Ich finde das so ekelerregend. Und ich habe dann einmal, die normale Lösung ist dann, wenn es geht, eine Rolle, Hechtrolle machen und dann bist du sie los. Und einmal lag das Viech ungünstig und dann habe ich mich da so reingerollt und dann klippten dieser tote Spinnenkörper und mein Held so zusammen. Und da habe ich so wirklich sofort angefangen, so Panikrollen zu machen. So, oh Gott, mach es weg.
Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, potenziell hätte ich auch so solche Gefühle spüren können. Also Ekel, weil ich habe das auch beobachtet. Die erinnert mich übrigens mehr an Krabben als an Spinnen. Aber das ist ja irgendwie dieselbe Familie entfernt. Ich glaube, ich wäre auch offen gewesen für diese Gefühle. Bei mir war es allerdings so, während ich mich da wirklich Schritt für Schritt durch Blighttown metzelte, dass ich dann das eher so wahrgenommen habe als Trophäen, die sich dankenswerterweise um meinen Füßen versammeln, die ich so mitschleppe und damit den übrigen Gegnern im Level zeige, guck mal hier, ihr könnt auch noch weglaufen, wir müssen das hier nicht austragen, ihr seht doch, was passiert ist. Ich fühlte mich wie so ein Wikinger im 9. Jahrhundert, der irgendwie so einen kleinen englischen Flussarm hochfährt und da stehen schon die Mönche am Ufer und an meinem Schiff sind überall schon die Köpfe der anderen Mönche angebracht, die ich umgebracht habe. Und so fühlte ich mich auf dem Weg durch den Level. Und ich fand das sehr ermächtigend, wie so die Leichen meiner erlegten Gegner so um mich herum sich aufstauten. Also das habe ich ja sehr positiv wahrgenommen.
Gottes Willen, was hat dieses Spiel mit dir gemacht, Tom? Ja. Also dein Lichtschwert ist ja schon rot geworden.
Ja,
hier.
Dunkelrot, tiefrot, ja.
Ja. Oh, meine Güte. Ach je, naja, und auf jeden Fall, man klopft sich also über diese ganzen wackeligen Holzgerüste und dann geht's ja dort auch nochmal runter in so ein Sumpfgebiet, wo es dann einerseits Richtung Endgegner geht. Andererseits gibt es dort aber auch nochmal eine weitere große Holzkonstruktion, wo eine Art riesiges Mühlrad sich bewegt, auch wenn es, glaube ich, so nirgendwo in das Wasser eintaucht. Mhm. Und das ist eigentlich ein Aufzug. Da kann man auf eines dieser Schaufelräder springen und sich dann auf eine höhere Ebene transportieren lassen. Und über dieses Mühlrad, Dom, da geht's zum Hinterausgang von Bleitern. Hast du den Hinterausgang benutzt?
Ja, das war das Tolle. Ich bin da hochgefahren. Ich kannte diesen Aufzugmechanismus von dem Demon's Souls Remaster. Da gibt es etwas ganz Ähnliches. Deswegen habe ich das schon als sowas erkannt. Bin da hochgefahren, wurde dann da oben noch mal erwartet von einer ganzen Reihe verwirrender Leiterarchitektur, irgendwelcher Mückengegner und natürlich noch mehr Blasrohrschützen. Und dann sah ich schon, die Levelarchitektur verändert sich. Ich komme aus diesem Holzarchitekturbereich irgendwo in so eine Art gigantische Kanalisationsrohr hinein, zementiert.
Nein, falsch, nicht Kanalisationsrohr.
Was ist es denn?
Nein, aber ich meine, das ist die falsche Richtung.
Ach so, nein, also wahrscheinlich ist es was anderes, aber was ich meinte war, die Bauweise erinnerte mich an etwas anderes, an was Urbaneres. Da hatte ich schon das Gefühl, ich komme hier gerade in einen anderen Bereich rein und so wie das gestaltet war, hatte ich auch das Gefühl, hier könnte doch jetzt mal irgendwo ein Aufzug oder so sein. Aber tatsächlich, obwohl ich hier eine Rüstung gefunden habe, obwohl ich hier alle Blasrohrschützen fluchend weiterhin verflucht erledigt habe, habe ich da keinen Weg gefunden. Ich habe den einfach übersehen, dooferweise. Tatsächlich haben wir dann später, es passierte nämlich noch was zwischendrin, drüber gesprochen, da hast du mich drauf hingewiesen und habe ich den auch gefunden. Aber der Weg, also das war wieder auch keine schöne Stelle da oben.
Nee, du musst ja da auch wieder an den Ogern vorbei.
Ja,
aber ach,
ja,
als du sagtest, Kanalisation war es sofort so, ne? Nein, das ist die falsche Richtung. Du
musst ach Gott, hoch, stimmt,
das
ist
Richtung
ja nochmal
Höhle
woanders. Oh
verändert.
Gott, ja.
Ja, genau. Der Ausgang ist nicht da, wo es in Richtung Kanalisation ist, wie du richtig sagst. Da habe ich auch gedacht, jetzt hier, da passiert irgendwie viel und dann ist ja, da kannst du ja auch runterfallen und dann warten dort unten auch noch mal, glaube ich, ein paar Hunde auf ja. dich und von oben schießen sie mit den Blasrohren. Das hat mich auch Zeit gekostet. Aber das ist nicht der Weg zu diesem Hinterausgang durch die Höhle, die dann wiederum zum Firelink-Shrine.
Das war krass, du, da muss ich dir gleich was erzählen. Also es ist ja eigentlich noch was passiert, bevor ich diesen Weg gefunden habe, aber ich kann das eigentlich mal ganz kurz erzählen, weil das passt jetzt gerade so gut. Du hast mir dann, wie gesagt, es gibt diesen Weg. Und da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal, also ich bin da hochgeklettert und habe dann auch erkannt, das ist ein anderer Weg als den, der mich in diese steinerne Kanalisation geführt hat. Und offenbar bin ich hier richtig. Das habe ich beim ersten Erkunden nicht entdeckt. Und das entsprach auch den Beschreibungen, den du mir gegeben hast. Und dann ist man noch quasi in Blighttown, ist relativ weit hochgeklettert und sieht dann einen Weg, der an zwei Ogern vorbeiführt und nochmal durch so einen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen, aber durch so einen kurzen Höhlenweg führt und dahinter scheint schon irgendwo was zu leuchten. Und mehr sehe ich nicht. Und wir erinnern uns nochmal, bin weiterhin cursed. Ich habe einen Schaden, einen Treffer von diesen großen Viechern vertrage ich, dann bin ich tot, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist quasi, was ich hier aufs Spiel setze. Und wenn ich sterbe, muss ich komplett wieder am Lagerfeuer mitten in Blighttown anfangen, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal einen YouTube-Guide aufgemacht und mir auf YouTube in einem Walkthrough einfach nur den Weg angeguckt, der auf mich wartet, von hier bis zum Bonfire. Und ich habe mir gedacht, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Ich muss also durch die Höhle, ich muss über ein Holzgerüst, das über eine Schlucht führt in dem Tal der Drachen oder wie das heißt, und von dort in einen Turm und dann komme ich zu diesem Firelink Shrine zurück. Und da habe ich mir gedacht, so mein Gott, das ist ein ganz schön weiter Weg, ich darf nicht getroffen werden, ich habe eine begrenzte Ausdauer in der schweren Rüstung, ich versuch's einfach. Und ich habe es im ersten Run geschafft, ich bin da durchgerannt, ohne einen Gegner zu bekämpfen, bin zum Firelink Shrine und weißt du, was dann war? Ich konnte das Lagerfeuer nicht benutzen beim Firelink Shrine.
Oh Gott, nein!
Weil die Firekeeperin aus irgendeinem Grund weg war. Ich durfte das Lagerfeuer nicht benutzen, André.
Oh Gott!
Ja, soll ich mal weiter erzählen, was dann passiert ist?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hören will, jetzt, wo du es sagst. Aber ich wusste nicht, dass das quasi jetzt zu diesem Zeitpunkt geschieht.
Ja, also pass auf.
Ich weiß, dass die Hüterin des Feuers dort irgendwann, ich glaube, die ist auch einfach tot. Die sitzt ja sonst da in dieser kleinen Höhle hinter Gitter irgendwo und dann kann man so mit der reden und ich glaube dann, wenn du dann da hingehst, dann sagt er einfach nur tot. Deine, also die Spielfigur sozusagen. Aber oh nein, und das ist ausgerechnet in dem Moment.
Ja, und jetzt pass mal auf, um das nochmal ganz kurz auszubreiten. Also ich bin in Blythown in dem Lagerfeuer, bei dem mittleren Lagerfeuer mitten in Blythown gestartet mit Cursed und 5 Estus-Flasken, weil mehr konnte ich da auch nicht aufladen. So. Weil ich bin ja auch nicht, kann ja mein Lagerfeuer auch nicht mehr upgraden. Das geht ja auch alles nicht. Dann bin ich mit diesen 5 Estus-Flakons, die zu dem Zeitpunkt dann verbraucht waren, durch Blythown durch, an den 2 Ogern vorbei, durch die Höhle, über das Holzbrett, in den Turm, der zum Firelink-Shrine führt, und stehe jetzt hier und weiß Folgendes. Ich bin im richtigen Areal, um mir irgendwo, keine Ahnung wo, das hatte ich schon wieder vergessen, den Purging Stone zu kaufen, davon hattest du mir ja erzählt. Aber ich habe keinen Estus-Flakon mehr. Wenn ich hier sterbe, irgendwo sterbe oder auch nur runterfalle, starte ich wieder mitten in Blythown und habe 0,0 gewonnen. 0,0. Gar nichts. So. Und dann bin ich wirklich mit der größten Anspannung meines Lebens, vielleicht noch der Abschlussball in der Mittelstufe, der zählt da auch noch mit rein, aber sonst gibt's, glaube ich, nichts mehr, dass ich mich erinnern kann, was so schlimm war. Lauf ich durch diese Burgareal und suche nach einem Händler, der mir den Purging Stone verkauft, ohne zu wissen, wo der eigentlich sein könnte. Alternativ nach einem Bonfire. Und in meiner Panik hatte ich auch nicht mehr die Ruhe, jetzt nochmal nachzudenken, wo war denn hier eins? Ich bin einfach losgelaufen. Und dann lief ich los. Ich kämpfte mich an den Skeletten vorbei, die eigentlich harmlos sind, aber die dich natürlich immer noch mit einem blöden Schlag doof treffen können. Wir erinnern uns, ich habe nur halbe Gesundheit. Ich habe keine Estus-Flakons mehr. Und dann kam ich an diese Stelle, wir erinnern uns an eine der ersten Aufnahmen, unter der Brücke in diesem Burgareal, wo man in eine Art Kanalisationsgang reingeht, wo auch eine Ratte an der einen Seite ist und auf der anderen Seite eine Tür ist, die ich mittlerweile schon geöffnet hatte. Und da entdeckte ich tatsächlich einen Händler und du wirst es nicht glauben, er verkaufte Purging Stones.
Ja, das ist
aber der. Aber es geht weiter. Pass mal auf.
Also, Moment. Hast du nicht genug Seelen dabei, um
so
zu kaufen?
Ich habe nicht genug Seelen dabei, weil ich die ganze Zeit nur gerannt bin. Und ich bin ja mit. So, pass mal auf. Und dann stand ich bei diesem Händler mit nur noch, ich sag mal, 5 Gesundheit gefühlt, 0 Flakons. Und fing an, in meinen Taschen zu wühlen. Ich suchte nach Seelen, ich suchte nach Kreditkarten, ich suchte nach diesen Items, die man sammeln kann, diese Seelen von verlorenen Rittern oder was, die man quasi einmal benutzen kann, dann bekommt man einen festen Satz an Seelen gutgeschrieben, sofort. Und ich habe die gesucht und habe die nach und nach alle aufgebraucht. Und ich wusste, ich brauche irgendwie 8000 Seelen oder sowas, irgendwo in diesem Bereich, und hatte 0. Und es war nochmal ein ganz eigener Moment, wie ich nach und nach jede einzelne Kreditkarte quasi durch dieses Maschinchen von dem Verkäufer zog. Und ich nicht wusste, ob es reichen wird. Nach und nach immer mehr von diesen Seelen aufgebraucht. Natürlich auch bei den größten und wichtigsten angefangen, die mehr Seelen geben. Und am Ende hat es mit 100 Seelen ganz knapp gereicht. Es hat gereicht. Ich habe mir einen Purging Stone gekauft in der Kanalisation, habe ihn benutzt, der volle Gesundheitsbalken war wieder da, ich habe jubiliert, bin rausgegangen aus der Kanalisation und wurde direkt von irgendeiner Seuchenratte in den Abgrund geworfen. Das war aber nicht schlimm, kann ich direkt sagen, denn ich spawnte dann wieder an einem Bonfire in Blythown, das ich mittlerweile freigeschaltet hatte, quasi am Ende von Blythown. Das heißt, Mission erfüllt, erst einmal war alles gut.
Yes!
So.
Ja, aber du musst schon zugeben, ja, das ist schon eine eigene Qualität des Spiels, dass es diese Geschichte hervorgebracht
hat. Ja, pass mal auf, die Geschichte hat noch einen zweiten Teil, denn bevor sich die Euphorie so richtig einstellen konnte, ne, also ich bin jetzt zurück im Blythown bei diesem zweiten Lagerfeuer, das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, aber es ist egal, das ist einfach am Ende vom Blythown gewesen, das habe ich dann irgendwann geschafft und da ist man dann quasi raus, man steht quasi am Fuße eines Giftsumpfes, da kommen ganz neue Aufgaben einen zu und hier stand ich nun also, hier bin ich respawned, voller Gesundheitsbalken, aber noch hollow, also noch in diesem Zustand, wo ich nicht mein Lagerfeuer upgraden kann. So, habe ich natürlich Humanity geschluckt, davon hatte ich ganz viel ausreichend, damit konnte ich mir wieder die Menschlichkeit zurückgeben und das muss man machen, damit man das Lagerfeuer upgraden kann. So, ich stehe an dem Lagerfeuer, ganz frisch geheilt von meinem Curse, ich nehme die Humanity, um das Lagerfeuer abzugraden und in der Sekunde, André, in der ich Humanity nehme, werde ich invaded. Ein fremder Spieler erscheint, blutrot leuchtend, und greift mich an und ich duelliere mich mit ihm, bevor ich einen neuen Estus-Flakon mir greifen konnte und schaffe es so knapp, ihn zu besiegen Und dann konnte ich endlich mich am Lagerfeuer hinsetzen und es aufwerten. Und damit war für mich endlich dieses Curse-Kapitel gegessen. Aber was für ein Finale.
Da war der Fluch gebrochen, ne?
Was für ein Finale.
Was für eine Dramatik, ja.
Unglaublich. Super. Also wirklich, das war ganz schlimm alles. Es gab Momente, ich hätte eigentlich scheitern müssen. Alleine schon das Durchrennen bei diesen Orks auf dem Weg zum Firelink-Shrine, das war so knapp alles. Oder stell dir vor, ich hätte da oben diesen Händler nicht gefunden, ich hätte einen anderen Weg genommen, dann wäre ich wieder unten im Plytown gelandet. Also, es war eine Dramatik, die furchtbar war. Also, ich nehme da auch nichts Positives mit. Das war einfach nur schlimm.
Das ist, also rein als dein Zuhörer muss ich sagen, ist doch fantastisch, ja. Das hätte man nie und nimmer so skripten können.
Und dann auch noch die Invasion, weißt du, von dem Spieler. In dem Moment, nachdem ich mich nach 15 Stunden wieder menschlich mache, als hätte er gewartet, durchs Fenster reingeguckt die ganzen 15 Stunden. Und in dem Moment, wo ich das Fenster öffne, klettert er rein mit seiner Riesenaxt. Ich habe echt gedacht, das ist doch jetzt hier ein Knall, das ist doch geskriptet, das kann doch einfach nicht sein. Also unglaublich. Unglaublich.
Es gibt ja sogar, glaube ich, so ein, zwei NPC-Invasions. Musst halt auf der Switch spielen. Das ist, als ob du in einem ewigen musst auf Offline-Modus der bist.
Ja, aber jetzt bin ich ja schon.
Also, was soll das? Passiert dir sowas nicht? Ja. Ich wurde, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht dreimal invaded und ich bin mir bei einem, nur bei einem einzigen davon sicher, dass das wirklich ein anderer Spieler war und keine NPC-Invasion. Oh. Aber ja, also das ist so ein bisschen, das ist eins mit ein bisschen Abstand, ja, wenn dann so die ganze das ganze Elend, das dem Ganzen vorangegangen ist, ja, wenn das abgeklungen ist, Dom, dann wirst du hinterher da sitzen und sagen, ja, unglaublich, und diese Intensität.
Nee. Ja,
ich fühle mich gar nicht mehr wirklich lebendig, wenn ich nicht Dark Souls, oder seitdem ich Dark Souls gespielt habe, nichts löst diese Emotionen bei mir aus. Alle anderen Spiele sind auf einmal so fade geworden.
Nee, es fühlt sich so an, als würde der Game Designer triumphierend und anerkennend, vor allem, das ist das richtige Wort, anerkennend mir den Arena-Orden übergeben, nachdem ich seine 6 Pokémon da besiegt habe, sondern es fühlt sich an, als wäre ich nachts in die Arena eingebrochen und hätte den Arena-Orden geklaut und der ärgert sich jetzt richtig wild, dass ich das geschafft habe. So fühlt sich das an.
Es ist ja, du bist jetzt einfach noch zu nah dran. Das ist so, weißt du, wie die Leute, die diese die in den USA, die bei den Marines dieses Training durchlaufen, wo sie dann so, wenn ich Dokumentationen zum Thema glauben darf, irgendwo Arm in Arm verschränkt im kalten Wasser ausharren müssen und sich gegenseitig Mut zu sprechen. Und während sie diese Quälerei durchlaufen, finden sie das bestimmt auch scheiße. Aber wenn sie 10 Jahre später ein Bier zusammen trinken, reden sie darüber, dass die verweichlichte Jugend von heute ja alles Waschlappen sind und was sie damals durchgestanden haben, ja, und dann klopfen sie sich auf die Schulter.
Wir können es ja sehr gerne so ausmachen, dass wir im Jahr 2031 bei der 10 Jahre Klüger-Folge, dass ich mich dann als Gast kurz dazuschalte und wir mal ganz kurz reflektieren, wie nah wir uns denn mittlerweile stehen, 10 Jahre nach diesem Erlebnis.
Ja, dann müssen wir jetzt schon mal hier den Reminder eintragen. Ja. Können ja vielleicht auch schon mal nach einem Jahr mal gucken, ob das reicht, ja. Und wenn nicht, wenn wir das einfach nur darauf schieben, dass du so verhärmt bist und dass das einfach länger dauert, bis sich dieser Knoten löst.
Mm-hmm. Ja.
Ja, aber geil. Geil, du bist es los. Das finde ich sehr gut. Ja, dann der Rest wird ja dann wahrscheinlich weniger dramatisch ablaufen, weil es gibt dann ja wieder einen Endgegner am Ende dieses Gebiets, was so eine Spinnentrolla ist.
Ja,
also eine riesige Riesenspinne mit einem weiblichen Körper obendrauf. Und da muss ich sagen, auch wieder einer, die ich im ersten Versuch weggemacht habe, einfach so.
Da kann ich dir sagen, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil es in die Geschichte nicht reingepasst hat chronologisch, aber bevor ich mich entschlossen habe, aufzubrechen auf der Suche nach meinem Purging Stone, habe ich versucht, die Spinne zu besiegen, mehrfach, hat nie geklappt, weil auch da ein Schlag, tschüss Karotte, weg. Und da wusste ich schon, ich komme hier nicht weiter, ich muss jetzt diesen Weg nach oben antreten. Und wie es dann weitergegangen ist, erzähle ich in einer neuen Folge.
Dann sprechen wir noch gar nicht über das, was danach kommt. Aber gut, wir sind tatsächlich in der Nähe einer Stundenmarkierung. Es ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Also ja. Bei mir ist es super unspektakulär. Ich bin da reinmarschiert, als ob mir der Laden gehört und stellte sich raus. Ja, dem ist auch so. Der Laden gehört mir. Und ja, bums, ja. Aus, vorbei. Es geht dann nicht derart positiv weiter. Das kann ich als leichten Cliffhanger in den Raum stellen, in Erwartung unserer nächsten Folge. Ja, meine Hochgefühle waren von kurzer Dauer. So viel sei jetzt schon mal gesagt.
Kann ich auch direkt einen Teaser direkt mit anschließen. Mein kurzes Hochgefühl von huch, bin ja jetzt wieder geheilt, ich kann das Spiel wieder so spielen, wie man es offenbar spielen soll. Das hielt nicht lange. Auch hier ein Teaser von mir. Es warteten ganz neue Abgründe auf mich.
Alles klar. Dann soll es das gewesen sein für dieses Mal, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs am Ball bleiben. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.